Martin hat schon durch Ulla uns den Bibeltext vorlesen lassen. Dankeschön, liebe Ulla. Ich will mich heute nur beschränken auf die vier Verse sind's. Vier Verse aus Markus 13, 24 bis 27 nochmal als Erinnerung. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken und großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Ach, gewaltiger Text. Ich habe das in den letzten Jahren beobachtet und ist auch etwas, was mich immer wieder interessiert, diese Superheldenfilme. Ich schaue die ab und zu ganz gerne. Ja, ich bin da einer davon, sage ich ganz ehrlich, mich hat schon Superman als Kind interessiert. Habe ich die Serien mir nachgekauft, um die zu lesen. Ja, hier Marvels und Warner Bros. Entertainment, Captain America, Thor, Iron Man, wie sie versuchen, die Welt zu retten vor dem drohenden Untergang. Und in Man of Steel kämpft Superman gegen seinesgleichen. Gegen Menschen, die gleichen Superkräfte haben wie er. Die kommen auch vom Planeten Krypton. Und er kämpft gegen sie für die Menschen. Die letzten Überlebenden von Krypton. Das ist letztlich wahrscheinlich auch einer Reporterin zu verdanken, namens Lois Lane, zu der Superman so eine innige Beziehung aufgebaut hat. Und Lois Lane wird gespielt von Amy Adams. Und sie wurde mal gefragt, was denken Sie, warum sind die Superman-Filme durch Generationen hindurch von so vielen Menschen geliebt? Warum begeistert das Menschen? Und warum findet das immer wieder Anklang, Zuhörer und Zuschauer? Und ich finde, ihre Antwort ist markant. Sie sagt darauf: Wer möchte nicht daran glauben, da ist eine Person, die kommt, uns zu retten? Wer möchte nicht daran glauben, da ist eine Person, die kommt, uns zu retten? Und ich denke, sie hat recht. Da ist etwas in uns und wenn wir dort mal hineinhorchen, da ist etwas tief in unserer Seele, in unserer kindlichen Seele, die Sehnsucht nach einem übermächtigen Erlöser. Jemand, der das löst, was wir Menschen einfach nicht lösen können in dieser Welt. Ich glaube, Amy Adams hat dort den Nerv getroffen. Der Krieg in der Ukraine macht uns doch einmal wieder mehr deutlich, wie wir Menschen am Ende sind oder nicht. Die Welt ist in Unruhe, besonders der Westen. Wir haben wieder Menschen, die um ihr Leben flüchten, die Heimat verlieren. Und Konflikte in unseren Tagen sind so viel und so heftig, zu viel für uns Menschen. Einfach viel zu viel. Und wer möchte nicht daran glauben, da ist eine Person, die kommt, um zu retten. Auch zu retten uns vor uns selbst. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, da ist auch eine Gefahr drin, nicht wahr? Weil diese Zeiten, die wir durchleben, machen uns auch anfällig für Verführungen. Überlegt euch nur einmal, jetzt gäbe es einen Menschen, bei dem Chaos, bei den Spannungen, bei dem Auseinanderbrechen zwischen Ost und West. Und jetzt gäbe es einen Menschen, der es schaffen würde, dieses ganze Konfliktpotenzial, die alle Parteien an den Tisch zu bringen und sie miteinander in irgendeiner Art und Weise zu versöhnen. Das wäre der Hammer. Was würden Menschen so einer Person nachlaufen? Und es sieht fast so aus, als geht unsere Zeit in diese Richtung. Und Jesus sagt aber in diesem Text heute, es wird keine Ordnung geben, keine letzte Ordnung, bis ich wiederkomme. Dann erst. Egal, was wer in dieser Welt erschaffen wird. Jesus kommt wieder, ihr Lieben. Hand aufs Herz. Das haben wir oft gehört. Was macht das noch mit uns? Ist das etwas, was uns wirklich noch bewegt, oder haben wir uns schon so daran gewöhnt, das immer wieder zu hören und zu sagen? Und ist vielleicht nicht auch eine innere Stimme, die irgendwo sagt, meine Zeit, das hat bis jetzt schon 2000 Jahre gedauert, Jesus ist bis jetzt noch nicht zurück, es ist noch so weit weg. Und ganz ehrlich, trauen wir uns noch vor den Menschen in der Welt über die Wiederkunft Jesu zu reden? Mir fällt das nicht leicht. Ich glaube, manchmal brauchen wir sowas wie eine heilsame Strecksekunde. Ich hatte sowas mal, ich kann nicht mehr genau sagen wann, aber ich glaube, das war damals, das war so, wo wir frisch verheiratet gewesen waren, da waren wir noch in Wermelskirchen gewesen, kurz vor der Bibelschule. Und ich hatte damals ein frisches Erlebnis mit Lena da gehabt. Damals funktionierten unsere Ohren noch sehr gut und wir konnten über Räume hinweg einfach miteinander kommunizieren, nur durch die offenen Türen. Und wir haben uns verstanden, so als hätte man direkt nebeneinander gestanden. Heute funktioniert das nicht mehr ganz so hervorragend. Die Türen aufstehen, das war alles, was es brauchte. Ich musste sie nicht sehen, wir konnten miteinander reden, kommunizieren. Und ich denke, Lena war in der Küche, ich war im Schlafzimmer, ich rede mit ihr, wir reden gerade miteinander. Und dann war ein paar Sekunden unterbrechen, nur ein paar Sekunden, 15, ich weiß es nicht, höchstens 15 Sekunden. Und ich sag wieder was. Keine Antwort. Ich sag nochmal was. Keine Antwort. Ich stehe auf und sage, geh in die Küche, guck nach. Und dort, wo ich sie vermutet habe, sie ist nicht da, sie steht da nicht. Keine Lena, sag ich, okay, gut, gehen wir durch die nächsten Räume. Wohnzimmer, auch nicht. Gästezimmer, auch nicht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht hat sie sich ja auf dem Klo verkrochen vor mir. Auch nicht. Und es gab kein Anzeichen dafür, dass irgendwas offen stand, irgendeine Tür offen stand und sie ist weggegangen. Und da hatte ich so für einen Moment so eine Schrecksekunde. Ist der Herr zurückgekommen? War das die Entrückung? Mich hat das nicht in eine Glaubenskrise gestürzt. Ich habe mich da schnell wieder gefangen. Aber ich denke, vielleicht fehlt uns das manchmal, sowas wie eine Schrecksekunde. Ganz ehrlich, wenn Jesus jetzt hier reinkäme, was würde das tun mit uns? Sich das mal vorzustellen, auf einmal steht er vor mir. Bei dem, wie ich mein Leben lebe, wie ich diese Woche mein Leben gelebt habe und sich das vorstellen, wenn er in dem Moment vor mir steht, was würde das tun? Übrigens, das war nicht die Entrückung. Soweit ich weiß, warst du nur in den Keller lautlos gegangen, durch den Flur gehuscht und kamst irgendwann wieder zurück und standst vor mir. Aber es war wie einer der vielen Momente, wo ich mich einfach besonders gefreut habe, Lena wiederzusehen. So wie ich mich immer freue, wenn ich sie sehen darf. Das Wissen um Jesu Wiederkommen soll etwas mit uns machen. Und darf ich sagen, und wenn das Wissen darum, dass Jesus wiederkommt, nichts mit uns macht, dann kannst du noch so viele Predigten hören. Dann wird dich nichts mehr verändern. So habe ich es genannt, Jesus, was das Wissen um Jesu Wiederkommen mit uns machen sollte. werde die Predigt aufteilen, weil das einfach doch zu viel ist. Ich habe das heute nur auf diesen Text beschränkt. Wir wollen einmal diesen Schritten nachgehen. Was sollte das mit uns machen? Was sollte das mit uns tun? Martin hat das schon angedeutet. Ja, gerade wenn wir diese Endzeit-Texte lesen, dann ist das sehr viel dunkler. Auch in dem Text von heute sehen wir das. Ja. Jesus und was das Wissen um seine Wiederkunft mit uns machen soll. Wir sind in Markus 13 unterwegs. Und wenn ihr euch noch ein bisschen daran erinnert, das kam auch in dem, was Ulla gelesen hat, wieder raus. Am Anfang von Markus 13 ist Jesus aus dem Tempel rausgekommen, wo er vorher die ganzen zwei Kapitel in Markus 11 und 12 unterwegs war und viele Auseinandersetzungen gehabt hat. Und da ging es sehr um die Frage, wer hat das Recht, hier im Tempel zu bestimmen, was da geschieht. Und am Ende ist Jesus derjenige, der den Tempel verlässt. Der Retter verlässt das sinkende Schiff, könnte man sagen. Und jetzt steht Jesus draußen, nicht im Tempel, sondern er steht vor dem Tempel. Und der Tempel war ein gewaltiges Gebäude, ein Monument. Es galt in der Antike als eines der Weltwunder. Und dann heißt es in Markus, einer der Jünger, wird nicht gesagt, wer, stand dort und obwohl sie die Tempelanlage kennen, steht er und sagt, boah, wow. Und das jedes Mal, wahrscheinlich, wenn sie dort standen. Und sagt, Jesus, guck dir das an. Ist das nicht gewaltig? Die Tempelanlage war die Quelle jüdischen Stolzes. Ein rabbinisches Sprichwort sagte, jeder, der den Tempel Herodes nicht gesehen hat, hat noch nie etwas Schönes gesehen. Und Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt sogar aus dieser Zeit, wenn man allein schon von fern sich dem Tempelberg näherte und den Tempel sah mit seinen weißen Quadern, dann war das manchmal zu grell für das Auge. Der Berg wirkte wie ein heller Schein und man musste seine Augen abwenden. So hat Josephus den Tempel beschrieben. Gewaltig. Ja, der Tempelbau war beeindruckend. Das Erstaunliche ist nur, Jesus ist überhaupt nicht beeindruckt. Dafür macht er aber eine viel erstaunlichere Prophezeiung über diesen Tempel, über diesen Ort. Und er sagt zu den Jüngern, Vers 4, dich beeindruckt diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus, ich sage dir, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Bäm! Es wird alles zerstört. Das war eine Bombe für die Jünger. Das war eine Druckwelle, die dort einschlug. Das jüdische Heiligtum. Wir können das gar nicht mehr richtig verstehen und erfassen, was Jesus hier eigentlich sagt. Alleine wenn wir uns vorstellen, hätte es jemand geschafft, vor 60 Jahren, also 40 Jahre im Voraus, bevor das mit dem 11. September passiert ist, und gesagt, die Zwillingstürme in Amerika, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, da werden Flugzeuge reinfliegen und da wird alles in Schutt und Asche gelegt werden. Da hätten wir gestanden und gesagt, boah, Wahnsinn, richtig? Der Tempel war aber viel bedeutender als die Zwillingstürme für die Amerikaner. Und Jesus macht hier 40 Jahre im Voraus eine präzise Prophezeiung von dem, was passiert. Das ist beeindruckend. Die Jünger sind total gefesselt von dieser Aussage. Und sie stehen unter Druck. Denn sie wollen mehr wissen. So eine Aussage lässt du nicht einfach gehen, wenn da jemand sagt, hey, das jüdische Heiligtum, das wird in die Luft fliegen. Und so warten sie auf den Moment, wo sie mit Jesus allein sind. Das ist dann am Ölberg. Und dann kommen sie. fragen. Herr, offenbare uns doch, wann? Offenbare uns doch, wann? Und hier gebe ich jetzt mal einen kleinen Einschub von Matthäus. Für die Bibelkenner unter uns, vor allen Dingen für die Bibelschüler. Denn ihr habt das allemal sehr ausführlich gelernt. Die Aussage Markus ist, sag uns doch, wann wird das geschehen und welchen Zeichen werden wir erkennen, dass die Erfüllung dieser Dinge geschieht. Das heißt, Markus fragen die Jünger, wann wird der Tempel zerstört? Aber in Matthäus stellen die Jünger eine zweite Frage. Und die Fragen, die sie stellen, sind im Prinzip zwei Fragen. Und auf beide Fragen antwortet Jesus sowohl im Matthäus-Evangelium als auch im Markus-Evangelium. Nur Markus sagt es uns nicht. Was ist die zweite Kernfrage, die die Jünger Jesus stellen? Du warst auch bei PT. Bei dir höre ich es schon raus. Sehr gut, Dieter. 100 Pluspunkte. Super. Er hat gut zugehört. Da ist nämlich, Jesus sitzt am Ölberg, seine Jünger kommen zu ihm, wandten sich zu ihm und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und, heißt es, und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und jetzt haben wir eine zweiteilige Frage. Richtig? Und diese ganze Endzeitprophetie, die Jesus uns dann gibt, sowohl in Markus 13 als auch in Matthäus 24, 25, erklärt uns dieses Modell. Er erklärt, wann wird es geschehen mit dem Tempel? Und was wird geschehen im Kontext mit dem Tempel? Und dann springt er irgendwann aber in die letzte Zeit, kurz vor seiner Wiederkunft. Und das ist der Moment, wo wir heute sind. Die Geschichte mit dem Tempel, das haben wir uns angeschaut in der letzten Predigt, in den Versen 4 bis 23 überwiegend. Das ist die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Dort, wo Jesus über die Zerstörung des Tempels spricht. Und ihr Lieben, das ist wortwörtlich erfüllt. Wenn Jesus sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. 70 nach Christus ist der römische Feldherr Titus in Judäa einmarschiert und hat die letzte jüdische Revolte der Zeloten niedergeschlagen, dabei den Tempel niedergebrannt und Jerusalem zerstört. Und ein paar Jahrzehnte später ist dann die letzte Revolte niedergeschlagen und das Judentum ist in alle Welt zerstreut worden. Der Opferkult fand ein Ende. Das Amt des hohen Priesters verlor seine Grundlage. Und die jüdische Nation hörte auf zu existieren. Für ganze 1900 Jahre. Und jetzt folgt 1900 Jahre Zerstreuung. Davon werden wir uns das nächste Mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber Jesus deutet das alles hier an. Und mit dem Tempel fiel auch die Stadt Jerusalem. Jesus hat es vorausgesagt. Das war schrecklich. Die Worte, die Jesus wählt in seiner letzten öffentlichen Ansprache, sind nicht schön. Martin hat das angedeutet. Aber das, was Jesus über den Tempel sagt und wie es dem Tempel ergehen wird und was alles im Kontext mit dem Tempel passieren wird, ist im Grunde genommen noch nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt, wenn Jesus zum Ende kommt. Jesu Warnung. Was die Jünger damals nicht verstanden haben, was wir heute besser verstehen können, das habe ich euch das letzte Mal gezeigt, die Bergspitzen biblischer Prophetien. Ich denke, das ist eine sehr gute Erklärung. Die Jünger haben nicht verstanden, dass das Event Zerstörung Tempel und Wiederkommen Jesu, dass dazwischen mindestens jetzt schon mal 2000 Jahre liegen. Das konnten sie nicht sehen. Aber Jesus beschreibt beide Events. Ja? Wir sehen hier dargestellt einmal durch das Feuer, die Zerstörung des Tempels. Und es ist so, als ob sie hier oben auf der Spitze des Berges stehen und sie können die Bergspitzen sehen und sehen die Zerstörung des Tempels und Jesus redet von seinem Wiederkommen und der großen Trübsalszeit. Und sie sehen das und Jesus redet von beiden Ereignissen. Aber was sie nicht sehen können, ist die Zeit dazwischen. Das Tal dazwischen. Das, was wir die Zeit der Gemeinde nennen. Die Zeit, in der wir leben. Ja, wenn wir auf so einer Plattform stehen und wir schauen und wir sehen dort die Bergspitzen, dann sieht das für uns so aus, als seien die Bergspitzen sehr nah beieinander. Die Täler dazwischen, die riesige Kluft dazwischen, nehmen wir nicht wahr. Und so, und das ist das, was uns auch Probleme macht, gerade wenn wir mit Prophetie uns beschäftigen, weil wir die Zeit dazwischen nicht einordnen können. Das ist so wie so eine gewisse perspektivische Verzerrung. Ihr kennt diese Bilder, nicht wahr? Manchmal sieht man die im Internet, wenn da einer steht am schiefen Turm von Pisa und hält da mit einem Finger so den schiefen Turm von Pisa fest. Aber ich sage, natürlich hält der den nicht fest. Es ist einfach nur aus der Perspektive so aufgenommen, als ob das so aussieht, als sei das. Nein, aber das ist einfach von diesem Standpunkt, weil man nur diesen einen Standpunkt hat. Aber in Wirklichkeit ist die Person, die den Finger ausstreckt und der schiefe Turm, weit auseinander. Da ist keine Verbindung. Weil Jesus sagt, da ist eine Verbindung, hier, was ich über die Endzeit rede. Also, was das Wissen um Jesu Wiederkunft mit uns machen sollte. Erstens, das Wissen um Jesu Wiederkommen schenkt Zuversicht trotz kommenden Gerichts. Trotz kommenden Gerichts, dass Jesus die Seinen davor bewahrt. Ich denke, das ist das genau, was Jesus hier in diesem Text uns versucht zu sagen. Das fängt an, ihr Lieben, mit der Aussage, und die ist markant, aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis, sagt Jesus. Das heißt, diese Zeit, wo er beschrieben hat, was mit dem Tempel geschieht, verlässt er nun und sagt, okay, jetzt in der Zeit danach, was wird passieren? Wird die Sonne verfinstert, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel herabfallen, die Kräfte in den Himmeln erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden. Ihr Lieben, das, was Jesus hier sagt, aber in den Tagen danach, das signalisiert sehr spezifisch das Ende der Zeit. Jetzt sind wir im Thema Endzeit. Jetzt sind wir im Thema letzte Zeit. Jetzt sagt Jesus, was ich euch jetzt sage, betrifft die letzte Zeit. Zeit vor meiner Rückkehr und die Zeit meiner Rückkehr. Und das Bild, das Jesus uns zeichnet, das er uns gibt, wenn wir uns das anschauen, ist ein Bild von Gericht und Gnade zugleich. Er redet von riesigen drohenden Gefahren und gleichzeitig redet er von Rettung und Bewahrung. Beasley Murray sagt zu diesem Text, es beschreibt die Schrecken und Verwirrung vor der überwältigenden Macht des Herrn der Herrscharen. Wenn er in die Welt hinaustritt, und jetzt kommt's, um zu richten und zu erlösen. Jesus beschreibt hier ein Prinzip von Gottes Handeln in der Geschichte, was wir immer wieder sehen, wenn wir die Geschichte der Bibel durchblättern. Dass wenn Gott beginnt zu richten, dann tut er auch gleichzeitig immer was. Peter? Retten, Geschichte der Hoffnung. Die haben halt aufgepasst. Wenn Gott anfängt zu richten, dann ist da auch immer eine Seite, wo Gott rettet. Das fängt mit der Sintflut an. Die ganze damalige Welt geht unter. Und Gott rettet 18 Noah und seine Familie. Rettet sie durch die Arche, über die Sintflut, in eine neue Welt hinein. Was für die einen das Gericht war, der Untergang, das war für die anderen der Moment der Rettung, richtig? Rettung in eine neue Welt, in eine bessere Welt. Sodom und Gomorra. Als Gott Feuer und Schwefel niederregnen lässt auf Sodom und Gomorra und er richtet. Er muss aber den einen Gerechten retten. Vorher kann er nichts tun. Und Lot wird gerettet von dem Einfluss von Sodom und Gomorra, der möglicherweise ihn vollends verdorben hätte sonst. Ägypten. Gott hat mehrfach Ägypten geschlagen. Wir kennen die 10 Plagen, nicht wahr? Aber die entscheidende Plage war die letzte. Und damit meine ich nicht das Passa, sondern ich meine die Teilung des Meeres. Was ist da passiert? Was bedeutete die Meerteilung, das Rote Meer, das zu teilen? Was bedeutete das für die Israeliten? Für die Israeliten bedeutete das Rettung. Endlich letztes Stück, das wir gehen müssen, in die Freiheit. Danach sehen wir die Ägypter. Für die Ägypter bedeutet die Mehrteilung was? Gericht. Und das ist ein Prinzip von Gottes Handeln. Wenn er richtet, dann gleichzeitig immer mit einem Aspekt der Rettung für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und das ist genau das, was Jesus hier auch beschreibt. Was für die einen das Gericht Gottes ist, wird, wenn Jesus kommt, für die anderen der entscheidende Moment der Vollendung ihrer Erlösung sein. Und genau in diesem Moment, wo sich Gottes Gericht zeigt, zeigt sich aber auch Gottes Gnade. Und Jesus gebraucht hier das Bild von einer kosmischen Erschütterung. Wenn wir denken, das, was Jesus beschrieben hat, bereits schon vom Tempel, das sei schon schrecklich, dann wird das, was er jetzt benutzt an Bildern, wo wir sagen, boah, kann man gar nicht mehr miteinander vergleichen, wenn er jetzt von der Endzeit redet. Diese Woche gab es orkanartige Unwetter, nicht wahr? Ich habe es genossen. War schön. War aber auch froh, dass ich nicht in Paderborn bei den Geschwistern von Lena war, wo ein Tornado durchgewegt ist und da wirklich Kaufhäuser richtig verwüstet hat. Wir waren fasziniert davon, so einen Sturm zu erleben. Dann dort zu stehen, und das war so eine Feuertaufe, auch für unser neues Dach daheim. Aber ich gedacht habe, wow, was wird jetzt passieren? Bin ich mal gespannt. Und wenn dann auf einmal so 1-2 Zentimeter große Hagelkörner einzeln anfangen zu fallen und dann auf einmal Dutzende und dann auf einmal Hunderte und du stehst dort unter dem Dach und du denkst, hält das? Und du siehst, wie diese Eiskörner, wie diese Steine runterfallen mit einer Geschwindigkeit und aufschlagen am Fensterbrett oder am Fenster und batsch, wegspringen. Boah! Und sich dann vorzustellen, ich will jetzt nicht draußen stehen. Das muss schmerzhaft sein. Und dann ist man dankbar, dass man hinter einer sicheren Scheibe steht. Und das aus nächster Nähe sehen kann. Aber nicht davon getroffen wird. Und ich glaube, das ist das Grundbild, was Jesus hier versucht uns zu sagen. Was Jesus versucht uns zu sagen ist, die Endzeit wird schrecklich sein. Es wird dunkel sein. Aber ihr, die ihr zu mir gehört, ihr steht hinter einer sicheren Scheibe. Es wird euch nicht treffen. Ich werde euch retten. Ich werde euch retten. Und das sagt er im Vers 24. Kosmisches. Und das ist ja nur, ihr Lieben, was wir erlebt haben, ist ja nur ein Naturschauspiel, richtig? Aber was Christus hier beschreibt, ist ein kosmisches Schauspiel. Meine Zeit, Sonne, Mond und Sterne verlieren ihren Schein. In der Bibel, diese Art von Sprache, wir finden sie im Alten und im Neuen Testament, Jesaja 13, 9 bis 10, siehe, der Tag des Herrn kommt, da merken wir, das ist ein Tag des Zorns, richtig? Grausam mit Grimm und Zorn und die Erde zur Wüste zu machen, ihre Sünder wird er von ihr austilgen, denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen, die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Gleiche Beschreibung. Wir haben es aus der Offenbarung auch schon gehört, das sechste Siegelgericht in der Offenbarung. Wenn es geöffnet wird, es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz, wie ein härener Sack, der ganze Mond wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Also das ist klare Beschreibung für Gericht. Auf der einen Seite. Und zwar Gericht im globalen Ausmaß. So wie wir es in der Bibel eigentlich nur noch aus der Sintflut kennen. Und Jesus sagt, das steht an. Aber auf der anderen Seite, ihr Lieben, wenn die kosmischen Ereignisse stehen, diese kosmischen Ereignisse, gerade in der Bibel, auch im Zusammenhang mit Jesus und seinem Leben. Und damit sprechen kosmische Ereignisse unter anderem auch eine Sprache der Gnade. Kennt ihr kosmische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Leben Jesu? Der Stern von Bethlehem. Sehr gut. Nicht der einzige, wir kennen weitere. Der Stern von Bethlehem bei der Geburt Jesu, die Weisen aus dem Morgenland, die da durch den Weg gefunden haben, der ihnen den Weg gezeigt hat. Das war ein kosmisches Ereignis bei Jesu Geburt. Die dreistündige Dunkelheit bei der Kreuzigung, das war ein kosmisches Ereignis, das war mitten am Tag. Bei seinem Tod. Und dann die kosmischen Unruhen bei seiner Rückkehr. Ihr Lieben, wenn etwas im Leben Jesu Entscheidendes passiert, dann spricht der Kosmos. Und der Kosmos sagt, euer König kommt. Macht euch bereit. Und so sehen wir diese drei Ereignisse. Ihr Lieben, das sind die drei Ereignisse der Weltgeschichte überhaupt, oder nicht? Jesu Geburt, Jesu Tod, Jesu Rückkehr. Das sind die drei Grundereignisse der Welt überhaupt. Und sie sind alle begleitet von kosmischen Ereignissen. Aber es sind Momente der Gnade. Richtig? Wenn sie mit Jesus verbunden sind, sind es Momente der Gnade. Der Stern von Bethlehem war eine Botschaft der Gnade für die, die Jesus suchten. Der Stern sagt, siehe, euer König ist geboren. Er ist einer von euch geworden. Er ist Mensch. Er ist zu euch gekommen. Das ist Gnade. Die dreistündige Dunkelheit am Kreuz war eine Botschaft der Gnade. Richtig? Was sagte diese Botschaft? Siehe, euer König hängt dort, kämpft für euch und leidet für euch und siegt für euch. Das war eine Botschaft der Gnade. Und so denke ich auch, dürfen wir das kosmische Chaos bei Jesu Rückkehr als Botschaft der Gnade deuten, die sagt, siehe, euer König kehrt zurück und rettet all jene, die ihm gehören, vor dem Gericht, das kommt. Vers 24. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Enden der Erde, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 27. Gericht und Gnade. Beides kommuniziert Jesus. Übereinstimmend mit dem, was wir aus den anderen Gerichten Gottes kennen. Was soll das Wissen um Jesu Wiederkunft mit uns machen? Was machen wir mit diesen Aussagen, Vers 24 bis 27 heute? Lebe zuversichtlich im Blick auf das Ende, weil Jesus genau weiß, wer zu ihm gehört und wer nicht. Die Botschaft, dass Gott, während er richtet, gleichzeitig rettet, beinhaltet die Botschaft, dass Gott genau zu unterscheiden weiß und dass es eine Trennlinie geben wird in den Menschen eines Tages, was wir jetzt nicht sehen können. Bei aller dramatischen Beschreibung, die Jesus uns gibt vom Ende, und er gibt sie, sagt er, wenn ihr zu mir gehört, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht sie nicht. Denn ich werde euch retten vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Ich kenne die meinen. Und ich weiß euch herauszureißen, wenn dieser Moment kommt. Ich kenne jeden Einzelnen mit Namen und ich werde euch vorher sammeln, zu mir nehmen. Ihr werdet in Sicherheit sein. Das ist mein Versprechen. Das ist mein Versprechen. Und wenn wir das auch lesen und sagen, meine Zeit, das hört sich so schrecklich an, und es hört sich schrecklich an, ja, dann steht diese Verheißung für die Leute, die zu Jesus gehören. Ihr werdet in Sicherheit sein. Lieben, ja, wir mögen noch einiges an schrecklichen Dingen sehen in dieser Welt und möglicherweise auch erleben. Aber das Schrecklichste, was kommt, das werden wir nicht erleben müssen. Und das ist Trost, das ist Hoffnung und das ist Ansporn. Rede wie Jesus von Gottes Gericht und Gottes Gnade. Können wir das noch? Ich weiß, das ist heute nicht mehr modern. Fällt uns schwer, fällt mir auch schwer. Aber wisst ihr, was ich auch oft gedacht habe? Wenn die Zeit vorbei ist und wir vor Jesus stehen, ob nicht manche von uns am Ende da stehen und sagen, hätte ich vielleicht doch ein bisschen deutlicher gesprochen, so wie Jesus selbst gesprochen hat. Und Gericht und Gnade deutlicher formuliert. Wie gut sind wir heute noch da drin? Mir fällt es schwer. Aber wir sind herausgefordert, ihr Lieben, nicht einfach zu sagen, nachdem wir das jetzt gehört haben, Jesus bewahrt die Seinen vor der letzten Stunde, vor der schlimmsten Zeit, dann zu sagen, okay, Hauptsache, ich bin in Sicherheit, das war's, ich bin gerettet. Das ist nicht das, was diese Botschaft mit uns bewirken soll. Wenigstens habe ich einen Platz in der Arche, nein. Es geht um mehr. Weil wir wissen, was auf diese Welt zukommt und was auf Menschen zukommt. Und dann natürlich, ihr Lieben, was entscheidend ist, mach deine Zugehörigkeit zu Jesus sicher. Sei dir sicher, wo du hingehörst. Lieben, das sind nicht meine Worte. Ich habe sie nicht ausgesucht. Jesus hat sie gesprochen. Ich versuche sie nur zu verstehen und zu sagen, okay, was will Jesus in uns bewirken, wenn er sowas redet. Und das ist für jeden von uns etwas, wo er alleine einmal vor Jesus steht und sagt, hast du es nicht gehört? Ich habe es doch gesagt. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du hingehörst, dann such dir einen Menschen, der dir helfen kann in diesem Prozess, das sicher zu machen, dass du weißt, du gehörst Jesus. Es reicht, wenn du von ganzem Herzen selber auch zu Jesus gehst und sagst, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig, denn ich habe dieses Gericht verdient, ich weiß das. Aber ich weiß, du bist gekommen, um zu retten. Und so beuge ich mich, rette mich. Das ist die Einladung, die Jesus uns ausspricht, was das Wissen um sein Wiederkommen mit uns machen sollte.